Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tatsächlich hatte ich eine schwere Kindheit und habe mich dann von ganz unten sozusagen nach oben herangearbeitet, wobei oben meine eigene Definition von oben ist. Ich bin auf jeden Fall bereit und teile diese Geschichte gerne mit Zuhörern, vor allem, weil ich viele Spieler kennengelernt habe, viele Jungs kennengelernt habe, die auch in ähnlichen Situationen gesteckt haben wie ich damals. Und sie können sich mit dieser Geschichte identifizieren und vor allem auch vielleicht das ein oder andere mitnehmen, es besser zu machen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich möchte euch heute ein weiteres Fußballbuch vorstellen, aber bitte stopp, nicht jetzt sagen, boah, wird langweilig. Nein, hört euch diese Ausgabe bitte an und hört euch vor allem das Gespräch mit meinem Gast an. Denn danach werdet ihr sagen, genau, ihr werdet nämlich nichts sagen, weil ihr keine Worte findet, weil ihr betroffen seid, weil ihr vermutlich ungläubig mit dem Kopf schüttelt und denkt, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt es. Und das ist in einem Fußballbuch zusammengefasst, was es im Oktober erst geben wird. Von ganz unten nach ganz oben. Das ist der Titel dieses Buches. Autor ist Sufiane Mokhtari. Das ist ein Spielerberater, der als Kind aus Tunesien nach Deutschland gekommen ist, schwer in die deutsche Gesellschaft gefunden hat. Schule, Familie, Fußball, alles gar nicht so leicht. Er war ein guter Fußballer, ein talentierter Fußballer. Das hat er aber eigentlich nie so umsetzen können, weil viele Gründe dagegen gesprochen haben. Ist auf die falsche Bahn gekommen, zurückgekehrt ins Leben und ist heute ein erfolgreicher Spielerberater. So kann man das vielleicht kurz zusammenfassen, was Sufiane Mokhtari in seinem Leben, er ist jetzt im Moment 44 Jahre alt, erlebt hat. Und das hat er in diesem Buch zusammengefasst, was es erst im Oktober geben wird. Ich freue mich sehr, dass Sufiane Mokhtari Zeit hat, Lust hat, mir hier in Bosses Bundesliga-Blog dieses Buch vorzustellen. Es ist, ja, wenn ich jetzt sage, eine Lebensbeichte, es ist völlig falsch. Er muss nichts beichten, er muss auch mir nichts gegenüber beichten. Nein, er kann stolz drauf sein, was er in seinem Leben erreicht hat, was er erlebt und ja, wenn man jetzt überlebt sagt, ist es auch falsch zu verstehen. Aber ja, hört es euch an und ihr werdet ähnlich nachher auch nach Worten ringen, wie es mir jetzt im Moment geht. Ein neues Fußballbuch von ganz unten nach ganz oben. Das Leben von Sufiane Mokhtari erscheint im Oktober. Jetzt schon ein ausführliches Gespräch über sein Leben, was er in diesem Buch dann darstellt und wiedergibt. Und ich glaube, höchst interessant. Anders kann ich es wirklich nicht sagen. Freue mich sehr über das Gespräch mit Sufiane Mokhtari. Sufiane Mokhtari darf ich begrüßen. Der Name ist vielleicht jetzt so nicht allererster Munde ein Begriff. Spieler selber werden ihn kennen, aber so in der Öffentlichkeit bist du sogar noch gar nicht so richtig aufgetaucht. Das wird sich ändern. Denn spätestens im Oktober weiß man, dass dieser Spielerberater, der du bist, auch ein Buchautor ist. Und da bin ich wieder bei dem, was die Hörer hier bei Bosses Bundesliga-Blog zuletzt oft bekommen haben von mir, Hinweise auf tolle Fußballbücher. Heute ist es ein bisschen Sensationelles, denn wir reden über ein Fußballbuch, was noch gar nicht da ist. Das erscheint nämlich erst im Oktober. Aber umso interessanter ist es, denn es gibt bei jedem Buch eigentlich vorab so einen Waschzettel, wie das tatsächlich heißt, wo die wichtigen Informationen drinstehen, den habe ich auch bekommen und habe gesagt, das ist höchst interessant, dieses Buch, denn Sufiane Mokhtari öffnet sich, erzählt sein Leben und wie er aus ganz schlimmen Verhältnissen zu einem erfolgreichen Spielerberater geworden ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen oder liege ich damit falsch, Sufiane Mokhtari?
Hallo erstmal, ja, danke, dass ich bei dir bin. Und ganz klar, völlig richtig zusammengefasst, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ja, doch, bin ich da voll konform.
Und jetzt ist natürlich schon ein bisschen die Neuigkeit da, wo man sagt, was hat er gemacht? Wo ist er aufgewachsen? Wie groß ist er geworden? Was ist aus ihm, der früher beim Start schwere Verhältnisse hatte und heute erfolgreich im Fußballgeschäft mit dabei ist? Ne, wir müssen es vielleicht auch einfach mal so chronologisch durchgehen. Als Mocky, so ist ja dein Spitzname, Sofiane Mokhtari, Mocky, völlig naheliegend, begonnen hat mit dem Leben und ein bisschen erwachsen wurde und sagt, ich muss jetzt mal sehen, dass ich da ins Leben reinfinde. Da waren die Rahmenbedingungen ja nun wirklich alles andere. Es gibt finanzielle Probleme, es gibt Drogen, du bist Drogendealer gewesen und. Bist du bereit, muss ich ja eher fragen, dich jetzt in diesem Gespräch zu öffnen und zu sagen, ja, das war mein Leben früher, aus diesen Verhältnissen habe ich mich dann hochgearbeitet?
Tatsächlich hast du recht, es ist genau so alles passiert. Natürlich bin ich bereit, diese Situation ist auch, oder dieses Leben ist ja auch schon eine ganze Ecke her, sprich, es sind ja über 20, 25 Jahre mittlerweile vergangen. Aber tatsächlich hatte ich eine schwere Kindheit und habe mich dann von ganz unten sozusagen nach oben herangearbeitet, wobei oben meine eigene Definition von oben ist. Die kann ich dann noch später noch erklären. Aber ja, ich bin auf jeden Fall bereit und teile diese Geschichte gerne mit Zuhörern, vor allem, weil ich viele Spieler kennengelernt habe, viele Jungs kennengelernt habe, die auch in ähnlichen Situationen gesteckt haben wie ich damals. Und sie können sich mit dieser Geschichte identifizieren und vor allem auch vielleicht das ein oder andere mitnehmen, es besser zu machen.
Ich glaube, der Name macht es deutlich. Sofiane Mokhtari ist jetzt nicht unbedingt ein standarddeutscher Name. Also irgendwo gibt es da einen Migrationshintergrund. Du bist aus Tunesien nach Deutschland gekommen. Wie war denn diese Anfangszeit? Jetzt heute wissen wir ja, Rassismus ist überall ja ein Thema. Wo du in Deutschland angekommen bist, ja mit deinen Eltern zusammen, um hier ein neues Leben aufzubauen und neu zu starten. Natürlich Schule, das heißt Freunde, das heißt Fußballspielen auf der Straße, wie das so 70er Jahre bei uns allen ja noch üblich und möglich war. Mhm. Hast du da schon so Ressentiments gemerkt, dass man gesagt hat, der sieht ja ein bisschen anders aus, das ist keiner von uns?
Ja, tatsächlich habe ich das schon gemerkt, positiv wie negativ. Was mir aber auch viel geblieben ist in Erinnerung, waren eher die positiven Sachen. Also als kleines Kind, sage ich mal, wenn ich da durch die Straßen gestreift bin mit meinen Eltern, kamen sehr viele Leute ständig auf uns zu und so, oh mein Gott, ist das ein goldiger Lockenschopf. Und dann sind sie mir über die Haare gestrichen, weil sie das so gar nicht kannten. Und das war als Kind für mich so, krass, ey, warum sind die so? Klar war das alles nett und lieb gemeint, aber es war, jetzt als Erwachsener merke ich, das war damals schon was anderes. Man kannte das nicht so in der Häufigkeit, ne? Und im heranwachsenden Alter natürlich wird man dann auch mit den negativen Seiten des Lebens konfrontiert und dann auch mit dem Rassismus, ne? Beschimpfungen im Fußball wie scheiß Kanacke, geh dahin, wo du herkommst, du scheiß Kameltreiber etc. pp. Die habe ich oft genug hören dürfen.
Ja, so gerade zusammen bei dem Begriff Kameltreiber, das haben wir ja jetzt bei einem Spiel noch gehört, bei dem Radrennen. Schnappte die Kameltreiber, um das nochmal kurz einzubinden. Also du kommst, oder besser gesagt ihr, deine Familie, ihr kommt nach Deutschland, könnt verständlicherweise kein Deutsch, aber natürlich sagt man hier, der Junge muss in die Schule, der muss ordentlich lernen vom Alter her, schreiben, rechnen, lesen und so weiter. Wie schwer war das denn für dich zu sagen, ich komme jetzt in eine Schulklasse, in eine bestehende Hierarchie, bestehende Gruppe und soll da jetzt meinen Platz finden, kein Deutsch verstehend? Kein Deutsch sprechend und trotzdem soll ich da irgendwie klarkommen. Keiner ist an meiner Seite, der mir hilft. Ich glaube, dass damals 70er Jahre ganz anders mit solchen Situationen umgegangen wurde, als es heute wahrscheinlich gab es damals ja auch keine Sozialarbeiter, die geholfen haben, oder?
Das stimmt tatsächlich. Also damals wurde mit solchen Thematiken ganz anders umgegangen wie heute. Aber das sind halt natürlich auch Entwicklungs- und Lernprozesse für alle von uns. Damals hatte ich es natürlich sehr schwer. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erster Tag im Kindergarten hatte ich das Wort Brezel gelernt. Das war das erste deutsche Wort und ich fand es total lustig. Und wenn Leute mit mir auf Deutsch gesprochen haben, dann klang das sehr angenehm für mich und ich habe mich dann immer belustigt darüber und dachte so, hey, das hört sich richtig lustig an, das gefällt mir. Und dementsprechend hatte ich eigentlich einen guten Start, weil mir die Sprache eigentlich ganz gut gefallen hatte. Aber ich hatte es natürlich sehr schwer in der Schule. Also viele Sachen habe ich erst gar nicht verstanden am Anfang. Ich habe den Sinn der Fragen nicht verstanden, konnte dementsprechend auch nicht die richtige Antwort geben. Und dann wirst du automatisch zu einem schlechten Schüler. Und das hat dann wiederum in der Außendarstellung natürlich was Schlechtes. Das heißt, die Lehrer haben keinen Bock, sich mit dir auseinanderzusetzen, weil es echt nervig ist, ständig das dreimal zu erklären, weil er den Sinn nicht versteht, etc. pp. Also für Kids, die frisch in Deutschland sind und dann mit einer anderen Sprache konfrontiert werden, können einfach nicht alles auf Anhieb richtig machen. Und es hatte nichts mit ihrer Intelligenz zu tun in dem Fall.
Wenn wir jetzt quasi bei dem Start deines Lebens in Deutschland, sagen wir mal, die Zeit Tunesien können wir vielleicht ein bisschen vernachlässigen, wartet man natürlich in einem Fußball-Podcast darauf, wann kommt das Thema Fußball rein? Und ich glaube, so wie du es schilderst, hat man ja tausende Karrieren erlebt, die unter erschwerten Bedingungen in der Kindheit, Schule, Familie, war alles gar nicht so einfach. Dann kommt jemand zum Fußball und kann da überzeugt den Mitschüler, ey, der kann richtig gut kicken, der kann es weiterbringen, der kann es Tore schießen, wir können mit ihm erfolgreich sein, können Titel feiern. War das bei dir auch so, dass man recht früh gemerkt hat, oh, das ist ein guter Fußballer, der kann uns helfen? Oder bist du gar nicht mit dem Fußball damals in Berührung gekommen, weil die Eltern vielleicht auch gesagt haben, nee, erstmal nicht?
Tatsächlich war es so, erstmal nicht. Ich habe relativ spät angefangen mit Fußball im Verein. Mit, ich glaube, 11, 12 Jahren war ich soweit. Aber ich war schon immer eine Sportskanone. Das konnte ich immer sehr, sehr gut. Alle Bereiche von Sport war ich so mal in der Schule so das Vorzeigeobjekt. So, wenn wir eine Übung machen mussten in der Schule, dann war der Lehrer gleich, komm, Mochi, komm mal vor, zeig mal, wie das geht. Und dann habe ich das dann vorturnen müssen und alle dann hinterher. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist etwas, was ich richtig, richtig gut kann. Und damit habe ich auch irgendwo ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft, sprich bei meinen Mitschülern. Und für die paar Momente, für die paar Sportstunden war dann ich der Star sozusagen. Und das hat mir dann ganz gut getan, sage ich mal. Und natürlich spielte schon Fußball immer eine große Rolle, weil das war so das, was ich schon immer wollte, meine Leidenschaft, meine Liebe sozusagen. Aber meine Eltern, die Gastarbeiter leben, da wird nur gearbeitet und Geld verdient und Ruhe im Karton sozusagen, die hatten das gar nicht so auf dem Schirm. Hey, mein Sohn kann kicken, den wollen wir jetzt ein bisschen fördern. Das war denen alles zu viel. Ne? Und dementsprechend wurde ich in der Thematik auch schon alleine gelassen.
Aber sehr dankbar natürlich, dass man aus deinem Namen, Sofiane Mokhtari, recht schnell Mocki machen konnte und auch wollte, dass man nicht gesagt hat, wie es damals ja üblich war, kann ich mich ja auch daran erinnern, mich ja auch ein Kind der 60er Jahre geboren, 70er Jahre Schulzeit, da waren es die Ithaka, da waren es die Polacken, da waren es die Spaniokels und was nicht alles. Das war damals leider so üblich, von Rassismus und Beleidigung war damals nicht die Rede. Also dass man bei dir nicht gesagt hat, der Afrikaner, gut, Neger passt jetzt nicht, weil du natürlich so dunkelhäutig gar nicht bist, aber dass man recht schnell gemerkt hat, naheliegend, der Junge heißt Mocki und alle haben gesagt, damit können wir leben, das ist okay. Wir wissen bei Mocki, er ist gemeint. Hat das auch geholfen, dich dann doch ein bisschen zu integrieren, nicht von vornherein zu sagen, das ist einer, den wollen wir nicht haben, selbst wenn er im Sport gut ist, gehört er nicht dazu?
Ja, das ist eine schwierige Situation. Die kann ich somit beantworten. Also im normalen Leben, sage ich mal, Schule, Alltagsleben etc., war ich schon so eine, gehörte ich eher zur Randgruppe. Klar, Mocki, das ging schnell von der Zunge raus, wobei viele am Anfang mich auch Sophie genannt haben. Von Sofiane Mokhtari haben sie Sophie draus gemacht. Mocki kam dann im Vereinsleben dazu. Und da hatte ich schon die Schwierigkeiten, weil grundlegend war ich, gehörte ich zu einer Randgruppe. Und der Fußball hat, oder der Sport, in dem Sinne auch der Fußball später, hat mich natürlich immer wieder da in diese Gesellschaft eingeführt, die ich eigentlich immer wollte, wo ich immer da hin wollte. Und außerhalb des Fußballs war es wieder schwer.
Das ist das öffentliche Leben quasi, worüber wir bisher sprechen. Das,
richtig,
was
genau.
Die Mitmenschen, Mitschüler, Lehrer sehen, Mocki ist da, Mocki ist bemüht, Mocki lernt Deutsch, Mocki kann toll Sport, das ist alles das, was sichtbar ist. Das, was nicht sichtbar ist, das ist heute auch noch so, das sagt man auch gerne, man weiß nicht, was hinter den Türen passiert. Du bist in diesem Buch, da wollen wir ja natürlich gerne nochmal drüber sprechen, und das ist ja auch der Inhalt des heutigen Podcasts in Bosses Bundesliga-Blog. Da gehst du so weit hin und sagst und öffnest diese Haustür in der Familie Mokhtari, wie es damals gewesen ist. Denn das, was du nach der Rückkehr vom Fußball, vom Sport, von der Schule zu Hause erlebt hast, sah eine ganz, ganz andere Welt für dich voraus. Bist du bereit, uns das zu schildern, wie es da hinter den Türen der Familie Mokhtari war?
Ja, natürlich. Also heute kann ich da offen drüber sprechen, weil es auch ziemlich lange her ist und auch, ja, ich habe das ganz gut verarbeitet, sage ich mal. Ich kann darüber offen sprechen. Hinter den Kulissen, hinter der Tür Mokhtari ging es halt natürlich nicht ganz, sagen wir mal, gewaltfrei zu und nicht so zu, wie man sich das gewünscht hätte. Also wir haben zu Hause sehr viel Gewalt erlebt, sehr viel ja, Druck erlebt, psychisch sehr viel Druck erlebt. Und heute kann ich das so ein bisschen für mich erklären, wie das entstanden ist. Und zwar spielte die Gastarbeiterrolle, sage ich mal, bei meinen Eltern eine große Rolle. Das heißt, die kamen nach Deutschland, haben hier gearbeitet, kamen aus sehr armen Verhältnissen aus Tunesien nach Deutschland und wollten natürlich ihre Chance hier in Deutschland nutzen, Geld zu verdienen, und hatten immer im Kopf, ja, eines Tages packen wir wieder die Koffer und sind weg. Deswegen auch das Wort Gastarbeiter, du bist hier zu Gast und mehr auch nicht. Und es haben meine Eltern wortwörtlich genommen und haben dann natürlich geackert ohne Ende und wollten dann sich in Tunesien ein besseres Leben aufbauen, weil wir ja irgendwann mal wieder weg müssen. Dementsprechend haben sie mir auch die arabische Sprache beigebracht, weil sie immer gesagt haben, Junge, lern deine Sprache, du weißt nie, wann wir wieder gehen müssen. Und das war ganz tief verankert in den Köpfen meiner Eltern. Und dann war natürlich das Geldverdienen, spielte da natürlich die größte Rolle. Und irgendwann waren wir Kinder da und waren eigentlich eher so der Störfaktor in diesem Ablauf, den man sich selbst gelegt hatte. Arbeiten, Geld verdienen, sparen, sparen, sparen. Und auf einmal waren wir Kinder da und dann ging das nicht ganz so, wie man das sich gedacht hat. Und das Ganze endete und mündete in Streitereien zwischen meinen Eltern, die dann wiederum der Kanalisator Gewalt an den Kindern ausgelassen wurde. Und das war dann so sehr prägend und eine sehr schwierige Kindheit mit viel Gewalt und Druck, ja.
Wenn ich das so höre, hast du eigentlich zwei Welten erlebt. Wenn du deine Wohnung, deine Familie verlassen hast, dann gingst du in eine Welt, die dich eigentlich auch nicht unbedingt haben wollte, aber akzeptiert hatte. Auch die Lehrer, du hast eben mal gesagt, im Sport, Mocki, mach mal vor, du konntest glänzen, du konntest zeigen, ich kann das, was alle anderen nicht können. Das war vielleicht eine für dich doch angenehme Welt, weil du wusstest, da kann ich meine Erfolgserlebnisse bekommen. Da bin ich bei den Mitschülern da, die Lehrer sagen sowieso, ey, der ist richtig gut, Vorzeigeobjekt im Sport. Und auf der anderen Seite, das, was du privat erlebt hast in deiner eigenen Familie, war es für dich angenehmer, lieber nicht zu Hause zu sein, um in dieser vermeintlich aus Elternsicht fremden Welt, wo ihr nur zu Gast seid, aber doch lieber da zu sein, weil du dich da wohler gefühlt hast?
Genau, richtig. Also da sprichst du jetzt Sachen an, die gerade wieder in meiner Erinnerung hochkommen. Es war genau so, wie du es gerade sagst. Also ich hatte, ich habe in zwei Welten gelebt. Eine war meine Familie, die Welt, und die andere Welt war außerhalb der Familie. Und die Welt außerhalb meiner Familie gab mir eine Chance, durch den Sport zu glänzen und jemand zu sein. Und innerhalb der Familie war ich immer ein Nichts und da war jeder mit sich selbst beschäftigt und vor allem meine Eltern mit sich selbst und mit ihrem Drama. Und das war eine Welt, in der ich nie sein wollte und immer flüchten wollte, schon immer. Nur ich war zu klein, ich hatte keine Möglichkeiten, ich war zu jung und musste mich dieser Welt natürlich auch fügen, ne? Und das war eine Situation, wo ich sehr früh erkannt hatte, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht in dieser Welt. Ich möchte in der Welt außerhalb meiner arabischen Welt leben und sein. Aber das war nicht so schnell möglich.
Spätestens da, wo du Fußball gespielt hast, in Vereinen bist und der Trainer sagt, hey, Mokhtari, können wir gut gebrauchen. Da geht ja dann wahrscheinlich auch erst recht die Schere noch weiter auseinander, wo das Elternhaus sagt, wo der Vater sagt, nein, wir wollen das nicht, wir wollen uns gar nicht integrieren, wir sind nur zu Gast, wir gehen sowieso wieder weg. Und du kommst jetzt und sagst, ja Papa, ich kann aber da Fußball spielen und ich bin ein guter Spieler und ich kann Tore schießen. Ich bräuchte dann allerdings ein paar Fußballschuhe, sonst klappt das alles nicht. Spätestens bei diesen Diskussionen, das ist jetzt unabhängig von welcher Nationalität. Ich denke, glaube ich, jeder hat von uns irgendwann mal zu Hause gesagt, ich brauche ein paar Fußballschuhe. Und die Eltern haben gesagt, ja, ja, lern du erst mal und dann gucken wir mal. Spätestens an dem Punkt war das ja auch für dich nochmal gegenüber deinem gewalttätigen Vater ein klares Zeichen. Ich möchte unsere Familienstruktur verlassen und möchte in die andere heile Welt rein, um da mitzuspielen und dort Fußball zu spielen. Dieses Symbol Fußballschuhe. Haben deine Eltern, hat der Papa gesagt, ja komm, hol, bezahle ich dir, oder wie schwer war es, diese zu bekommen?
Also du stellst echt die richtigen Fragen. Es war total schwer. Und ich möchte aber nochmal korrigieren oder zurückgehen in der Thematik. Also mit 12, circa 12, habe ich mit dem Vereinsfußball angefangen. Da waren meine Eltern schon geschieden. Und mein Vater lebte schon alleine mit seiner neuen Familie und ich und meine Schwester mit meiner Mutter zusammen. Und das Leben war da noch viel stärker als je von Armut geprägt. Und Fußballschuhe konnten wir uns gar nicht leisten. Beziehungsweise hatte auch meine Mutter gar kein Interesse dran. Sie hatte psychisch mit der Scheidung zu kämpfen, hatte mit allen, in allen Bereichen ihres Lebens hatte sie ihre Probleme und hat damit irgendwie zu kämpfen gehabt. Und dann nochmal die zwei Kinder dazu. Hilfe. Aber Schuhe war bei uns rein schon allein finanziell nicht drin. Und ich kann mich erinnern, dass ich meine ersten paar Schuhe vom Verein geschenkt bekommen habe, damit ich kicken kann.
Ja, ich glaube, Mutter wird dann ja als dein Ansprechpartner, Vater an der Familie, wirst du vielleicht auch noch getroffen haben, aber der direkte Bezug, der tägliche Bezug wäre dann nicht mehr da. Wird Mutter ja auch nicht auf die Idee gekommen zu sein, vermute ich mal mit zum Spiel zu gehen, dass der Verein sagt, hey, Mocky ist ein richtig, richtig guter, das ist ein Riesentalent, aus dem kann was werden, auf diese Idee zu kommen. Eingangs gesagt, wir sind Gastarbeiter, wir wollen nur viel, viel Geld verdienen, um dann wieder nach Tunesien zurückzukehren. Auf diese Idee zu kommen, wenn Mocky ein guter Kicker ist und er wird Profi, dann kann er unsere Familie ja auch ernähren und wir können über diesen Dreh viel Geld verdienen. Diese mögliche Lösung, ob du das qualitativ rauf hattest, wusstest du mit 12 Jahren selber wahrscheinlich noch gar nicht, die hatte jetzt Mama aber auch nicht so auf dem Schirm, dass sie gesagt hatte, das könnte ja auch helfen.
Tatsächlich war das so, es hatte keiner auf dem Schirm und als es auch dann sehr aktuell war, haben die sich auch nicht drauf eingelassen. Da war mein Vater sogar mit involviert, weil ein Arbeitskollege von ihm erzählt hatte, ja, dein Sohn ist ein ziemlich guter Kicker, sehr giftig, sehr schnell, sehr agile, der könnte doch viel mehr draus machen. Und ich hatte auch als Jugendlicher hatte ich auch Einladung zum Probetraining vom Hamburger SV, von SC Freiburg und nochmal von den Kickers. Und Werder Bremen war auch nochmal dabei, jawohl. Und das hatte meine Eltern gar nicht interessiert. Die haben diese Chance gar nicht gesehen, dass ich aus meinem Fußball vielleicht etwas machen könnte. Das war für die gar nicht wichtig. Und da habe ich gesehen in der Zeit, und es jetzt als Erwachsener verstehe ich, die waren mit sich selbst beschäftigt. Jeder in seiner eigenen Welt. Und da waren wir Kinder einfach irgendwo nicht hundertprozentig real, sag ich mal.
Du hast jetzt einen Vereinsnamen genannt, nur Kickers. Da ist man natürlich jetzt neugierig. Welche Kickers sind das genau gewesen?
Entschuldigung, die Stuttgarter Kickers.
Stuttgarter Kickers, okay. Und wir müssen es vielleicht nochmal deutlich machen, weil jetzt kommen wir ja in den Bereich Fußball, Leistungsfußball und wir sind ja immer noch dein Buch vorzustellen. Und ich glaube, diese Startphase, Familie nach Deutschland gekommen und daraus dann hochgearbeitet zu dem, was wir jetzt gleich noch besprechen werden, müssen wir nochmal deutlich machen. Ich spreche und freue mich, dass er mein Gast ist, über und mit Sufiane Mokhtari. Mokhtari, der Begriff, ist Fußballfans ein Begriff halt. Die wissen sofort, ja, es ist nicht Youssef Mokhtari, den man sicherlich aus der Bundesliga kennen könnte. Walid Mokhtari ist sicherlich auch nochmal ein Begriff. Nicht, dass man jetzt sagt, oh, das ist ja der, sondern du bist Sufiane Mokhtari, ne? Dass man nicht nochmal die Personen durcheinander werfen. Ich glaube, das müssen wir vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass Fußballfans dann nicht den Falschen im Blick jetzt gerade haben und sagen, das hat der alles erlebt. Also denkt da bitte dran, ich rede mit Sufiane und nicht mit Youssef Mokhtari. Das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig. Also das Fußballspielen beginnt, das ist schon mal sehr erfreulich. Du kriegst Einladungen von Bundesliga-Vereinen. Mama sagt, interessiert mich überhaupt nicht, Papa ist nicht da und du bist natürlich nicht in der Lage, weil jünger als 18 zu diesen Vereinen, Hamburger SV, Stuttgarter Kickers, da liegen vermutlich 500 Kilometer dazwischen, mal eben hinzufahren. Hast du auf diese Einladungen verzichtet oder bist du mit dem Zug oder haben sie dich geholt? Hast du dich da zeigen können?
Leider nicht. Bei keinem der Vereine konnte ich mich zeigen, weil, wie du schon gesagt hast, das sind Distanzen, die ich als Teenager natürlich nicht alleine bewältigen kann. Ich hatte ja auch nicht einen Cent in der Tasche, um zu sagen, hey, ich packe jetzt meine 7 Sachen und gehe dahin, egal was meine Eltern oder meine Mutter dazu sagt. Das war ja auch nicht möglich. Also letzten Endes war das so eine, waren das Chancen, die ich nicht wahrnehmen konnte, denen ich bis heute noch eigentlich teilweise hinterher traue und sage, schade, was wäre wenn, ne?
Also wenn ich jetzt das Leben, was wir bisher jetzt mit dir und also dein Leben vor allen Dingen natürlich, zusammenfassen in Stichpunkten, wir sind jetzt in etwa bei deinem Alter 18 Jahre angekommen, wenn ich das so sagen darf. Die Schule, du kommst nach Deutschland, kein Deutsch verstehend, kein Deutsch sprechend, aber gut reingekommen in die Schule. Mocky, dein Spitzname, ist da, ist ein Aushängeschild im Sport und Lehrer sagen, machen wir Übungen vor, Mocky kann das. Mocky ist Aushängeschild der Schule, wenn es um sportliche Erfolge geht, das ist positiv. Negativ, nach Hause kommen, Tür zu machen, Papa ist da, leider gewalttätig, Psychoterror, Scheidung, Eltern sind auseinander, Mama ist alleine, Mama erzieht die beiden Kinder, dich damit ja auch, keine Einnahme, Mocky ist ein guter Fußballer, hätte große Karriere machen können, klappt aber nicht, weil er da nicht hinkommen kann. Also im Moment sehe ich jetzt ein Leben, was zwischen Extremen stattfindet. Auf der einen Seite immer wieder positive Dinge, die Hoffnung machen, Fußball vor allen Dingen. Ich kann da was erreichen. Vereine wollen mich, die haben mich gescoutet, die haben mich gesehen. Und auf der anderen Seite immer die darauf folgende Ernüchterung. Nee, das machen wir aber alles nicht. Wie kommt man denn damit klar, wenn du diesen extremen Wandel zwischen total Jubel, Hoffnung, geil, Vereine, HSV, Kickers, alle wollen mich, super. Und dann sagst du, Mama, Mensch, ich will, ich kann. Und Mama sagt, nö. Wie kommt man damit klar, wenn solche Hoffnungen und Wünsche und Träume ja schon im Ansatz kaputt gemacht werden?
Ja, tatsächlich, als Kind ist für ein Kind ist es extrem schwer, das Ganze zu verarbeiten, zu verstehen und auch zu durchleben. Also ich hatte es total schwer. Ich bin sehr oft in Depressionen verfallen, habe mir schon sehr oft andere Familien gewünscht und mich immer gefragt, ach mein Gott, warum bin ich bloß in diese Sippe reingeboren und nicht woanders hin und so weiter und so fort. Also es ist richtig, richtig schwer. Aber die Zeit lehrte mich auch, ein Stehaufmännchen zu sein. Das heißt, ich habe auch gelernt, mit negativen Sachen, mit Verlusten, mit allem, was dazugehört, umzugehen und immer wieder aufzustehen und zu sagen, hey, wie du es geschafft hast bis dahin, jetzt fängst du wieder bei Null an, aber du kannst wieder hinkommen. Gib Gas, mach und kämpfe. Und das hat mich letzten Endes geprägt, dass ich ein Stehaufmännchen geworden bin, sozusagen. Ja.
Aber es ist niemand da, der lobt, der sagt, klasse Mocky, super gemacht. Das ist nicht im Sport der Fall, weil die großen Vereine eben nicht auf dich aufmerksam geworden sind. Ja, aber dich nicht sehen können im Probetraining, der Vertrag klappt nicht, Mama lobt auch nicht. Du suchst dein Lob in einer Bezugsgruppe, die eigentlich für dein Leben hinderlich ist, weil sie bremst und dich auf eine völlig falsche Spur führt. Es geht dann in den Drogenbereich rein, in die Kriminalität. Bist du bereit, uns da auch einen Einblick zu geben, wie es dann für dich weiterging?
Ja, klar, natürlich. Es ist richtig, was du sagst. Also grundlegend habe ich ja natürlich immer irgendwo einen Bezug gesucht, anzukommen. Einen Bezug gesucht, irgendwo hinzugehören, vernünftig. Irgendwo auch einen Schulterklopfen zu bekommen und Daumen hoch, hey, super gemacht. Diese Momente gab es immer wieder im Sport, im Fußball, aber nicht dauerhaft und vor allem nur begrenzt, sage ich mal. Und irgendwann mal gipfelte das bei uns zu Hause so, dass ich dann auch von zu Hause rausgeflogen bin, bei meiner Mutter raus und war ehrlich gesagt recht froh darüber, weil ich dann keinen Druck mehr verspürte, keine Last mehr verspürte, dieses psychisch kranke Umfeld zu Hause war dann auf einmal weg. Und es war ein neuer Abschnitt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich bin raus aus der Wohnung. Ich bin jetzt alleine für mich selbst. Aber ich habe keinen Druck mehr. Ich konnte das erste Mal richtig durchatmen und war irgendwie glücklich darüber, dass ich raus. Ne? Die Schwierigkeit war dann natürlich, wohin und wie geht's weiter? Und da bin ich dann ziemlich schnell in krumme Abwege gekommen. Ich habe einen alten Freund getroffen, der mir dann in der Situation, in der ich mich befand, mir gesagt hat, hey, Mocky, du bist Araber, was meinst du, wie du Geld verdienen könntest? Und da dachte ich, was meinst du denn? Ne? Verstand ich alles gar nicht. Und er sagte, ja, lass uns doch verticken. Wie verticken, was meinst du? Ja, Haschisch verkaufen, Platte, Gras, etc. Du machst Kohle ohne Ende. Ja, und wenn man 3 Tage Hunger hat und ich weiß wohin, ist man zu vielem bereit. Und so bin ich das erste Mal mit Drogen in Berührung gekommen. Ja.
Eine Freiheit, die aber Grenzen aufzeigt. Ja, in einem Bereich, wo Kriminalität natürlich mit Drogen zusammenhängt, kommt man nicht dran vorbei. Auch du bist dann mit Polizei in Berührung gekommen, mit Verhaftungen und mit allem, was dazugehört. Aus dieser Situation wieder rauszukommen, bist du selber drogenabhängig gewesen oder nur als Dealer aktiv?
Nur als Dealer aktiv. Und für mich waren Drogen schon immer das Schlimmste, was es gibt. Deswegen ist ja das so alles kontrovers in meinem Leben. Auf der einen Seite bin ich gar nicht das, was ich gelebt habe, identifiziere ich mich überhaupt nicht damit. Und auf der anderen Seite bin ich ein Gangster, ein Drogendealer. Das passte nie zusammen. Und es sind wie zwei Sopjans in einem. Der eine lebt das und der andere möchte gerne was ganz anderes leben. Aber ich musste das nehmen, was ich kriegen konnte. Und das war die Situation, die sich dadurch ergeben hat. Und klar, wer Drogen verkauft, ist kriminell. Und man bewegt sich dann auch in diesem Milieu. Und dementsprechend hat man auch die Polizei auf den Fersen. Und ich dann auch nicht wenig. Und sehr viele Personenkontrollen, sehr viele Hausdurchsuchungen etc. musste ich hinter mich bringen. Aber wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, ich wollte das alles nie. Es war eine ganz, ganz verzwickte Situation, die mich einfach in dem Moment reingebracht hat, aus einer Notsituation heraus. Wie vieles im Leben entsteht aus einer Notsituation. Und als ich ganz tief drin war, habe ich gemerkt, hey, das ist einfach zu viel, ich muss da raus.
Du hast Gott sei Dank, muss man dann vielleicht sagen, nicht selbst Drogen konsumiert. Das heißt, deine körperliche Konstitution war weiterhin unbeschädigt. So muss man es vor allen Dingen sagen. Du warst weiterhin in der Lage, Leistungssport, Fußball zu betreiben. Nachdem wir jetzt, ich würde mal sagen, 8 bis 10 Jahre deines Lebens gehört haben, die eigentlich nur aus, ich würde gerne, aber andere, das ist, glaube ich, wichtig, andere haben gesorgt, nee, du wirst aber nicht Ziele erreichen können. Du wirst immer da reglementiert bleiben und du hast immer wieder versucht, was zu erreichen und dann kamen wieder andere und sagten, nein, stopp, hier, Schluss, weiter geht es nicht. Jetzt bist du erwachsen, nicht jetzt in dem Moment, wo wir das Gespräch führen, sondern die damalige Zeit. Du bist 18, 19, 20, also erwachsen, bist somit ja auch strafmündig und weißt, und du hast es auch gerade geschildert, wenn ich mich falsch verhalte, gibt's entsprechend die Reaktionen drauf. Du bist klar im Kopf, das finde ich wunderbar. Das, was ich von dir höre, ist überragend, so klar drüber zu sprechen und auch Fehler zu benennen und zu wissen, ja, ich habe das falsch gemacht. Aber umso stolzer kann man ja auch das sein, was dann jetzt nämlich kommt. Und wir sind immer noch in der Vorstellung eines Fußballbuches deines Lebens, um das es ja geht. Und wir werden natürlich nachher noch die ganzen Daten zum Buch auch bekannt geben. Denn das, was wir besprechen, ist ja nur die Spitze. Was du schreibst, ist ja noch viel, viel kleinteiliger und noch viel, ja, man muss es sagen, spannender, ohne das jetzt falsch verstehen zu wollen. Es ist jetzt keine Neugierigkeit, über ein gescheitertes Leben zu reden, das nicht. Aber dieses Leben fängt jetzt für dich ja neu an. Du bist erwachsen, du bist selbstverantwortlich und du kriegst tatsächlich die Chance nochmal als Fußballer. Jetzt kannst du dich bewegen, jetzt kannst du irgendwo hinfahren und jetzt kannst du sagen, ja, ich komme, ich mache Probetrainings. Wo hat's dich hingeschlagen? Denn das ist in deinem Leben ja nochmal etwas Wahnsinniges, wo du sagst, wie kann das jetzt schon wieder passieren?
Okay, über welche Station reden wir jetzt? Über VfB oder Paraguay?
Wir sind eigentlich schon bei Paraguay und Malaysia würde ich vielleicht auch noch mit reinnehmen. Denn das ist ja nur von deiner Situation in Deutschland sowas von weit weg. Wie kommt man nach Malaysia und Paraguay zum Fußballspielen, wenn man es in Deutschland nicht umsetzen konnte?
Richtig, richtig. Also ich hatte ja irgendwann mal gemerkt, okay, in Deutschland habe ich ja den Sprung verpasst auf gut Deutsch. Da ging es nicht mehr. Und mein Weg kann nur über das Ausland führen. Ne? Heute sehen wir das ja mit vielen deutschen Spielern, die im Ausland groß gewachsen sind im Fußball und dann zurück nach Deutschland, wie zum Beispiel ein Gosens, der in Atalanta Bergamo seine Karriere begonnen hat und jetzt ein Großer geworden ist. Und das war so dann mein Gedanke, zu sagen, okay, in Deutschland geht's nicht, du musst raus ins Ausland. Und dann habe ich mich bemüht, Berater kontaktiert, und einer dieser Berater hatte ein Angebot für mich aus Malaysia, und das ging recht flott. Ich habe den einmal getroffen, einen Vertrag unterschrieben und saß dann 3 Tage später schon im Flieger und war dann beim FC Perak vorstellig und habe dort mittrainiert und habe dann die ersten Testspiele gespielt, und es lief alles ziemlich gut. Und ich war damals heranwachsend, jung, von nichts eigentlich eine Ahnung. Ich konnte Fußball spielen und das war's. Und das sah alles ja ziemlich gut aus und ich war ganz happy. Es hat mir alles total gefallen. Ich war Profi, man hat mich mit offenen Armen empfangen. Man war total begeistert, dass ich da war. Ein Deutscher in Malaysia, oh mein Gott. Und das war ziemlich gut. Aber dann wurde ich aus dieser Realität gerissen und das wahre Leben schlug zu. Und der Deal hatte nicht geklappt. Und der Grund dafür war, dass der Verein in der Zeit in der asiatischen Champions League spielte, also qualifiziert war, und der Trainer abrupt aufgehört hatte. Und die waren händeringend nach einem, auf der Suche nach einem neuen Trainer. Dann hatte sich ein kroatischer Trainer dazu entschlossen, die Mannschaft zu übernehmen, aber unter der Bedingung, dass er seine eigenen Spieler mitbringt. Und nur dann würde der Deal zustande kommen. Da hat der Präsident einfach von heute auf morgen die Verträge von 2 Spielern und mir aufgelöst, hat uns dann sozusagen vor die Tür gesetzt, und auf einmal stand ich wieder da mit nichts und musste wieder bei Null anfangen und verstand die Welt nicht mehr. Ne? Bin zurück nach Deutschland geflogen, habe dann privat weiter trainiert, gemacht, getan, und im Buch wird es dann ein bisschen detaillierter beschrieben. Durch einen Kollegen bin ich dann zu einem Probetraining in Deutschland gekommen, bei einem Berater, der aus Herrgottsländern die Spieler holt, aus Afrika, Brasilien, Ecuador, überall her kommen Spieler und präsentieren sich hier durch verschiedene Testspiele Trainern und Vereinen. Und in so einem Testspiel habe ich dann mitgemacht und hatte einen ganz, 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 ganz starken Tag erwischt. Ich habe innerhalb von, ich glaube, keine 10 Minuten 4 Tore geschossen und war dann so irgendwie der Star des Tages. Und dann kamen dann Angebote und eins davon war aus Paraguay. Und es hatte mich total gereizt, nach Paraguay zu kommen. Die meisten Amerikaner wollen nach Europa. Jetzt will ein Europäer nach Südamerika. Das ist ganz was anderes. Und B, die spanische Sprache, das Land, die Kultur, die Leute. Und das war für mich ein Riesenreiz. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Und dann bin ich nach Paraguay. Also zumindest gedanklich war ich dann für Paraguay.
Das hat aber irgendwie auch nicht so richtig erfolgreich funktioniert, oder?
Ja, es war zunächst extrem schwer, in Paraguay überhaupt anzukommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganze Situation passierte in der Zeit von 9-11. Das heißt, ich mit meinem grünen arabischen Pass, tunesischen Pass, stand doppelt im Fokus. A, ich war ja irgendwo in Deutschland ein Krimineller. B, ich hatte keinen europäischen Reisepass, sodass ich mich irgendwie frei bewegen konnte. Ich musste zu allen Ländern, wo ich hin wollte, ein Visum beantragen. Und darin bestand die Schwierigkeit. Ich hatte ein Visum beantragt, das abgelehnt worden ist. Und das hatte ich nicht verstanden und dachte, hey, wie und warum wird es abgelehnt? Ich spiele doch Fußball demnächst in Paraguay. Ich gehe da ja beruflicher Natur hin und die können das doch nicht einfach ablehnen. Ja, das war eine andere Zeit. 9-11, die ganze Welt hat den Fokus auf arabische Menschen. Alles, was arabisch ist, war automatisch bösartig und der Feind der ganzen Welt. Ich war halt zufällig einer von diesen Arabern. Und dementsprechend war es eine ganz, ganz schwierige Situation, überhaupt sich bewegen zu dürfen. Und da habe ich dann natürlich andere Ideen entwickeln müssen, um aus Deutschland zu kommen, um eventuell mein Vertrag in Paraguay erfüllen zu können. Ja.
Also die Spielerkarriere an sich ist zu Ende. Sie ist eigentlich nicht so groß geworden, wie es vielleicht im Ansatz möglich schien. Gerne noch zur Erinnerung, genau. In deinen Jugendjahren gab es prominente Vereine in Deutschland, Hamburg SV, Stuttgarter Kickers, VfB, die gesagt haben, komm zu uns, wir wollen dich nochmal sehen. Das scheint was Gutes zu sein. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Also Karriere zu Ende, Schuhe an den Nagel gehängt, wie es so schön heißt. Aber du hast gerade gesagt, ich habe eine Menge gelernt daraus. Und du hast jetzt eine Position, vielleicht auch eine Berufung, auf jeden Fall einen Beruf gefunden, wo du diese Erfahrung alle weitergibst, wo wir jetzt quasi in der aktuellen Lebenssituation von Sufyan Mokhtari sind und sagen, was macht er heute, nachdem er so ein, ja, man muss schon fast sagen, unglaubliches Leben erlebt hat, was ja zwischen Höhen und Tiefen alles bereithält, aber du das tatsächlich geschafft hast, da durchzukommen, mit klarem Kopf dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Und das gehört auch in dieses Fußballbuch von deinem Leben, was du heute machst.
Ja, nach der, sagen wir mal, kurzen und nicht sehr erfolgreichen Karriere, wollte ich natürlich im Fußball bleiben und ich konnte auch nicht loslassen, weil das war das so meine Leidenschaft, meine Liebe. Was soll ich denn mit mir selber anstellen, wenn nicht Fußball? Und habe dann natürlich was gesucht, wo ich da wieder 100% Leidenschaft reinhängen kann und habe dann in Berlin bei der VWA Sportmanagement Ökonom studiert. Also ich habe dort einen Studiengang belegt, habe dann im Anschluss direkt die UEFA B-Lizenz gemacht, Trainerbereich, und bin staatlich anerkannter Scout und Matchanalyst. Und durch diesen ganzen sportlichen Werdegang, ja, habe ich dann beim Hallischen FC als Trainer gearbeitet und habe dann ein paar Spieler, die mir auch sehr ans Herz gewachsen sind, betreut und bin auch privat mit denen ganz gut in Kontakt gekommen. Bis heute noch, so hat es angefangen. Und diese Spieler hatten dann irgendwann mal Probleme und wussten nicht wohin, weil der Verein den Vertrag nicht verlängert hat und so weiter und so fort. Und ich habe dann die Spieler unter meine Fittiche genommen und habe denen dann Verein besorgt, habe die vermittelt sozusagen und einfach ihnen geholfen. Und die Jungs waren so dankbar und sagten, Mocki, du machst jetzt einen Beratervertrag und dann bist du unser Berater und wir ziehen das mit dir durch. Und ja, das habe ich dann so getan und bin so, das war so der Beginn meiner Beratertätigkeit. Und im Laufe der Jahre hat sich das natürlich rumgesprochen und ich wurde immer weiter empfohlen und so weiter und so fort. Und letzten Endes bin ich jetzt eigentlich ganz glücklich als Berater unterwegs.
Was dir extrem, glaube ich, weiterhilft, ist deine eigene Erfahrung in deinem eigenen Leben gemacht zu haben und diesen Spielern dann zu helfen, diese Fehler nicht unbedingt zu machen. Ja, zum einen möchte man natürlich neugierigerweise wissen, welche Spieler werden von dir beraten, begleitet, betreut, und zum anderen hast du jetzt schon, das muss jetzt nicht an Beispielen erklärt werden, aber schon in deiner Position Spielerberater Situation gehabt, wo du sagen konntest, das habe ich selber erlebt, ich habe es damals so gemacht, das war richtig oder das war falsch, also machen wir das bei dir, lieber Spieler, genau so, damit es für dich besser weitergeht?
Ja, natürlich, da gibt es ganz viele Situationen, die passieren, wo Spieler auf mich zukommen und mir sagen, hey Mocki, ich habe keinen Bock mehr und der Trainer hat und der andere hat gesagt und ich werde falsch behandelt etc. pp. Und jeder hat irgendwo sein Wehwehchen, was er mir dann so erzählt. Und letzten Endes kann ich dann aus der Erfahrung sprechen und ihnen die richtigen Tipps geben und vor allem auch für den Verein ja wichtig zu wissen, den Spieler manchmal auch den Kopf gerade rücken und zu sagen, hey, der Trainer sieht es eigentlich gar nicht so falsch. Und wenn du dich da mal darauf konzentrierst und vielleicht auch das annimmst, dann könntest du was ganz anderes draus machen. Du könntest viel weitergehen in der Karriere. Du könntest viel Schritte machen. Nimm es an, versuch es. Und aus meinem Mund kommt es dann eher an, aus einem Mund eines Trainers, weil viele Spieler sich mit mir identifizieren können, weil sie sagen, hey, du hast viele Aspekte im Leben erlebt, wo sie sich damit auch wiederfinden, sage ich mal. Manche Spieler haben Stress mit den Eltern, wissen nicht, wie es weitergeht. Manche Spieler haben kein Geld für neue Schuhe, wissen, wie es nicht weitergeht und so weiter und so fort. Und ich bin für die Spieler einfach ein glaubwürdiger Anker.
Ja, das ist natürlich wirklich der Riesenvorteil, dass du selber sagen kannst, ich habe das erlebt. Ich habe es nicht gehört von anderen, sondern ich habe es erlebt. Ich habe damals so reagiert, das war richtig oder das war falsch. Also kann ich dir nur raten, entscheiden muss der Spieler selber, mach es so, weil die Folge, wie bei mir, war so und so. Also machen wir das anders oder besser. Also das kann dir sicherlich weiterhelfen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so ist. Das Buch an sich ist noch nicht auf dem Markt, aber ich glaube, mit diesem Gespräch haben wir zum einen nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass das Leben von Sufyan Mokhtari, der heute Spielerberater ist und keiner weiß es, aber vielleicht ein richtig guter Bundesligaspieler gewesen ist, zumindest in Malaysia und Paraguay gespielt hat, dass das höchst interessant ist und dass wir bisher nur an der Oberfläche bleiben konnten und selbst die ist schon sehr, sehr interessant und lobenswert, wie du da mit deinem Leben, mit deiner Situation ständig umgegangen bist. Das Buch wird im Oktober erscheinen im Verlag von Uli Potowski. Der Verlag heißt L100. Jetzt müsst ihr, liebe Fußballfreunde, hier bei Bosses Bundesliga-Blog nicht nervös werden. Ihr werdet im Oktober von mir nochmal auf den sozialen Plattformen den Hinweis bekommen, das Buch ist jetzt da. Und dann werde ich das nochmal verlinken zu dieser Ausgabe, zu diesem Gespräch, was wir heute geführt haben, sodass ihr noch ruhig sein könnt. Wenn es soweit ist, kriegt ihr von mir auf jeden Fall die Information. Aber ich glaube, ihr merkt auf jeden Fall, es ist ein höchst interessantes Buch, wenn Sufyan Mokhtari so geschrieben hat, wie er es gerade mit mir in Bosses Bundesliga-Blog gesprochen hat, ist es ein sehr, sehr packende eine Lebensreportage von dem, was du erlebt hast. Jetzt bist du Mitte 40. Also das ist die Hälfte quasi, jetzt kommt ja nochmal alles von vorne. Gibt es da irgendwie einen Blick nach vorne, wo du sagst, ja, das sind so Ziele, denn den Eindruck habe ich, in deinem Leben hast du persönlich für dich immer wieder Ziele gesetzt und ich möchte auch sagen, du hast sie immer erreicht. Deswegen die Frage, welches ist so das finale Ziel, wo sagst du, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich und zufrieden?
Ja, beruflicher Natur möchte ich ein paar Spieler natürlich den Sprung nach oben ermöglichen. Das wäre nochmal ein ganz großes Highlight für mich, dass ich mal so einen, sagen wir mal, einen kleinen Spieler, der noch nicht weiß, wie es weitergeht, bis nach oben hin begleite. Und gerne würde ich auch mal in einem Verein als Sportdirektor, als Kaderplaner tätig sein. Und die Erfahrung bringe ich mit und mal sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall bleibe ich im Fußball.
Ich habe in diesem Gespräch zugegebenermaßen sehr, sehr viele Fragen gestellt, die mir als neugierig ausgelegt werden können. Ich hoffe, das ist zumindest so bei dir nicht angekommen, dass da jemand fragen möchte, wie ist das bei ihm, Skandale? Darum ging es mir gar nicht. Aber ich möchte eine Frage vielleicht zum Schluss nochmal stellen. Und wenn du sagst, die möchte ich nicht beantworten, ist es okay. Hast du Kontakt jetzt noch zu Mama und Papa?
Leider nein, wenn ich ehrlich bin. Habe ich seit 20 Jahren nicht und es klingt sehr traurig und es ist auch nicht gerade schön, sage ich mal so, aber es vielleicht tut es jedem so, wie es ist, genau gut. Und leider habe ich keinen Kontakt, nein.
Aber wenn ich das sagen darf, habe ich den Eindruck, dir tut es gut, weil du jetzt um dich sorgen kannst und dein Leben gestaltest. Denn die möglichen Probleme, die diese beiden Personen da wieder in dein Leben bringen könnten, würden vermutlich eher bremsen als zu helfen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Titel des Buches, steht das denn schon fest?
Eigentlich zu 90% steht der Titel fest, und zwar ganz unten und ganz oben. Ne? Und beschreibt natürlich jetzt ganz oben meine Art von ganz oben, und zwar wo ich mich befinde, von wo ich komme und wo ich dann gelandet bin und von wo ich mich befinde, das beschreibt mein ganz oben. Also das Cover ist ein rotes Cover. Ich habe Freddy Bobic hat übrigens ein Vorwort reingeschrieben in dem Buch und der ganze Titel heißt Ganz unten und ganz oben, mein Weg in Deutschland vom Kanaken zum Fußballprofi.
Haben wir eingangs mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, gut, dass dein Name Mocky war, denn Ithaka und Polacka und wie es damals, aber da hat man dich Kanacke genannt, war das so?
Ja, natürlich. Auch in Fußballspielen oder außerhalb des Spiels, die Fanszenen der gegnerischen Mannschaften, ja, da fiel das Wort sehr oft und dementsprechend habe ich gedacht, komm, ich baue das in meinem Buchtitel mit ein.
Ja, das zeichnet dich aus, dass du das machen kannst, ohne dass es dir Schmerzen bereitet. Also
Nee.
nochmal die Daten für euch, liebe Fußballfreunde. Das Buch wird heißen Ganz unten und ganz oben. Autor Sofiane Mokhtari. Wenn ihr da nicht wisst, wie man das schreibt, zum Text dieser Ausgabe vom Bosses Bundesliga-Blog steht der Name ja drin. Also ob ihr jetzt über Spotify, Deezer oder welche Plattform auch immer dazugreift, da ist der Name ja im Text zum Podcast mit dabei. Erscheint im Oktober im Verlag L100, Ludwig 100, und das ist der Verlag von Uli Potowski. Aber wie gesagt, ich werde im Oktober nochmal darauf hinweisen, das Buch ist jetzt da und dann kriegt ihr nochmal die Erinnerung, dass es auf jeden Fall dann käuflich zu erwerben ist. Preis, Sofian, hast du schon?
Ja, so um die 20 € rum.
Okay, gut. Sofian Mokhtari, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dich da so geöffnet hast. Nicht selbstverständlich, aber wir merken, das war ein Leben oder ist ein Leben, um Gottes Willen. Das ist ja noch viel vor dir, was sehr, sehr ja, mitreißend ist. Traurig will ich nicht sagen, weil du aus jeder Nummer gut rausgekommen bist und positiv rausgekommen bist. Das ist ja eher als Lob zu verstehen. Also nichts Trauriges, sondern etwas, wo man sich darüber freuen kann. Und ich wünsche sehr, dass die nächsten 40 Jahre dann so weitergehen. Nicht mit den negativen Dingen, sondern mit dem Positiven, dass dann noch eine ganze Menge für dich kommen wird. Dankeschön für diese offenen Worte. Dankeschön, Sofian Mokhtari.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir riesen Spaß gemacht und ja, vielen Dank und ich hoffe, bis bald.
Vielen Dank, Sofiane Mokhtari, für das Gespräch, dass du sehr, sehr offen über dein bisheriges Leben gesprochen hast, es dargestellt hast und man ist da schon sehr betroffen über das, was Sofiane Mokhtari bisher alles erlebt hat. Aber ich habe es eingangs mal gesagt vor dem Gespräch, ich glaube, er kann stolz darauf sein, was er erreicht hat. Und ja, dieses Überleben ist in irgendeiner Form im übertragenen Sinne auch so zu verstehen. Er hat alle Widrigkeiten überstanden, überlebt und ist jetzt zu einem erfolgreichen Spielerberater geworden. Das ist das Buch von ganz unten nach ganz oben. Erscheint im Verlag L100, Ludwig 100 von Uli Potowski im Oktober. Also noch ist es nicht da, es gibt auch noch keine Bestellnummer. Sobald die mir vorliegt, werde ich euch das über die sozialen Medien nochmal zukommen lassen. Holt euch das Buch, 20 €, sagte Sofian Mokhtari, in etwa wird es kosten. Das ist sehr, sehr spannend und ja, dieses Gespräch ist ja nur eine kleine Wiedergabe von dem, was er erlebt hat und was er in diesem Buch ja noch viel ausführlicher darstellt. Dankeschön, Sofiane Mokhtari. Das war sie, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, obwohl ich sage das jetzt jedes Mal an dieser Stelle, dann würde es mich freuen, wenn ihr über die Kontakte. Wenn ihr über die sozialen Medien mal den Kontakt zu mir aufnehmt, mal ein bisschen Feedback gibt, aber da ihr da sowieso keine Zeit oder keinen Bock drauf habt, lasse ich das Ganze mal. Aber ich würde natürlich schon ganz gern darauf hinweisen wollen, dass es immer donnerstags eine neue Ausgabe gibt von Bosses Bundesliga-Blog und es mich freuen würde, wenn ihr das kostenlos abonnieren würdet. Ja, und wer jetzt zugehört hat und sich die ganze Zeit fragt, wer ist denn eigentlich dieser Bosses Bundesliga-Blog? Ich kenne den Mann gar nicht. Dann will ich diese Vita heute mal ganz am Ende nochmal sagen. Ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator, arbeite aktuell für das Sportradio Deutschland, habe vorher für Sport1 und Amazon und 9011 gearbeitet, habe rund 1300 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und biete eben seit langer Zeit Bosses Bundesliga-Blog an, als Podcast auf den Plattformen dieser Welt. Dankeschön, dass ihr dabei wart und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.